Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thorsten, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Langsam wird es zur Gewohnheit, ne?
Nein.
Nein, doch.
Der Hauptsprecher ist immer noch der...
Immer noch? Na, er war ja letzte Woche mal kurzzeitig wieder da.
Sagen wir mal so, ich bin ja nur Urlaubsvertretung.
Genau. Na, was heißt nur? Du bist eine zuverlässige Urlaubsvertretung.
Ja, obwohl wir gerade noch live im Radio war und habe eine Sendung gemacht, die ich nicht vorbereitet habe. Und aber die ist jetzt Gott sei Dank hinter uns. Jetzt können wir den Geek-Café aufnehmen. Und zwar die Folge 649 hast du hier im Dokument geschrieben.
Ja, ja, wir stehen kurz vor einem kleinen Jubiläum, genau.
666.
Nee, 650 kommt erstmal. Also 650, das ist schon mal eine Hausnummer.
Ja. Hm? Gut. Und da ich ja mobil hier unterwegs bin, habe ich wieder mein kleines Equipment, mein Beyerdynamics MMX 300 Generation 2, weil ich sitze zwar hier im Radiostudio, aber ich möchte jetzt nicht die Mikros hier von dem Sender abschrauben, um bei mir an Privatsachen rumzuschrauben.
Da machst du dir sicherlich ganz viele neue Freunde mit.
Nein, sagen wir so, ich weiß ja, was ich mache. Ich habe das Studio ja mit aufgebaut, so ist das ja nicht. Aber das ist, läuft einmal, never touch a working system, sagt man einfach mal. Und deswegen Finger von lassen. Wenn ich das nämlich mache, macht das, und ich weiß aber, was ich mache, kommt irgendjemand hinterher, ja, ich habe das auch gemacht und dann ist alles wieder durcheinander.
Ja, so ist das. Gut, gut.
Gut. Es geht los.
Es geht los, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn.
Ja, ich gucke auf den
auf das Sendungsdokument, ja. Ja, die Themen der Woche, wir haben sie versucht ein wenig zusammenzutragen. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute am Donnerstag auf und die letzte Sendung, die haben wir am Sonntag veröffentlicht. Also wir haben so ein wenig ein reduziertes Sammelspektrum sozusagen oder das Spektrum, wo wir unsere Themen zusammentragen konnten, war etwas kleiner als sonst. Deswegen wird das wahrscheinlich heute eine etwas kürzere Sendung.
Und an den Hörern von Stream D, die das jetzt hier hören. Ich sitze zwar in dem Studio 2 von Stream D, nur ihr hört das jetzt eine Woche später. Wir nehmen es heute zwar am 3. Oktober auf und zwar haben wir hier gerade mit von der Sendung mit der Maus den Türöffnertag zelebriert und wir hatten beide Studios brechend voll, das war total schön, aber ihr hört das jetzt eine Woche später, weil wir nehmen zwar Donnerstag auf, aber heute Abend kommt auf Stream D immer zum 22 Uhr, streamd.de, die aktuelle Folge des letzten Wochenendes.
Also die Folge 648 kommt genau. Heute.
Genau. Mit Thomas.
Mit Thomas, genau. Wir schaffen maximale Verwirrung, habe ich gerade festgestellt.
Hört mehr Podcasts, dann hört ihr das regelmäßig. Geht einfach auf Geek-Café. Überall auf euren Podcatcher und abonniert diesen Podcast. Dann genau. Hört ihr den sofort, wenn der Tobi den hochgeladen hat.
Ja, das geht ja bei mir meistens ganz zügig, genau.
Und Leute, die trotzdem Spaß haben, donnerstags abends 22 Uhr streamd.de. Hört auch nochmal rein.
Okay.
Oder macht Play, macht einen Lautsprecher aus und lasst laufen. Das ist auch in Ordnung.
Du verfällst wieder in alte Verhaltensmaßnahmen, hätte ich bald gesagt. Du machst wieder sehr viel Werbung. Ja, ja. Das machen wir doch so ungerne. Werbung. Jedenfalls nicht für uns. Wir machen immer sehr selten Werbung.
Ich mache für euch Werbung.
Ja, aber das ist ja blöd, wenn du das im eigenen Podcast machst. Sozusagen.
Wieso? Ich bin doch nur Gast.
Ja, das stimmt. Aber wer den
Podcast... Oder beschweren sich wieder Leute, dass ich Werbung gemacht habe.
Ja, aber, okay. Aber wer den Podcast hört, der hat ihn ja wahrscheinlich sowieso abonniert. Also bringt ja das gar nichts, jetzt hier Werbung zu machen.
Ja, so habe ich Werbung für Stream D gemacht.
Ja, okay.
Und für die Stream D Leute, ihr könnt diesen Podcast abonnieren.
Ja,
aber
genau.
Machen wir mal weiter. Das ist ja hat ja alles was mit sehr, sehr viel Risiko und Sicherheit zu tun.
Genau. Wir haben in der letzten Woche über eine Rückrufaktion der Firma Anker gesprochen. Und was wäre eine neue Sendung ohne eine neue Rückrufaktion? Weil die Firma Philips hat nämlich auch eine Rückrufaktion am Start. Und da geht es um Akkustaubsauger der Serie 2000 und der Serie 3000. Da könnte es passieren, dass das Ding Feuer fängt. Könnte passieren. Die Chance ist Gott sei Dank relativ gering. Das schreibt jedenfalls die Firma Philips. Aber sofern man einen Staubsauger der 2000er und 3000er Serie hat mit bestimmten Modellnummern, wir verlinken auch die Seite der Firma Philips, sollte man sich dringend dort melden.
Aber ich finde ja wenigstens gut, dass Philips dann sagt, hey, wir haben da ein Problem, das nicht unterm Teppich kehrt, sondern und dann sagt, hey, jeder, der arbeitet, macht einen Fehler und der nicht arbeitet, macht keine Fehler. Da finde ich das schon mal gut, dass Philips oder Anker natürlich auch dann hingeht und sagt, hey, wir haben da ein Problem, hier habt ihr die Möglichkeit, Rückrufaktion und sowas. Ist naja, zwar auch verpflichtend, aber dass die das auch wirklich auch gut heißen, dass wir das dann im Podcast auch nochmal erwähnen.
Das wäre natürlich fahrlässig, wenn sie das nicht tun würden, wenn ihnen das bekannt wäre und sie melden das natürlich nicht nach außen, das wäre natürlich fahrlässig und ich glaube, das würde auch ein Riesenproblem im Nachhinein geben, dass solche Dinge halt nicht kommuniziert werden. Also das wäre ja fatal.
Ja.
Ja.
Gut.
Gut. Dann
Lieblingsthema.
Meinst du? Okay.
Ja, es geht jetzt um Apple.
Ja, okay. Es geht um die kommenden oder um die kommenden MacBooks oder die Macs im Allgemeinen. Da warten wir ja alle drauf, dass es da ein System-Update geben soll oder besser gesagt ein Hardware-Update geben soll. Und der Sprung auf M4 soll ja erfolgen. Und da gab es jetzt einen Leak von Shrimp Apple Pro, ein relativ guter und seriöser Leaker, hat sich in den letzten Jahren einen guten Track-Record aufgebaut. Der hat Verpackungen geleakt. Angebliche Verpackungen, muss man dazu sagen. Und diese Verpackungen bestätigen angeblich, dass die Startkonfiguration 16 GB beinhalten soll.
Sagen wir mal so, das war doch eigentlich nur ein Bild auf früher Twitter, jetzt X. Aber das sagt doch nicht, dass das unbedingt eine Start ist. Das kann doch einfach auch sagen können, das ist eine Version.
Das kann auch sein. Dazu muss man ihnen natürlich Glauben schenken, dass das halt eine Verpackung von der Startkonfiguration ist. Ich sage mal so, die Gerüchte in der Vergangenheit, die liefen ja darauf hinaus, dass die Startkonfiguration 16 GB RAM enthalten soll.
Aber eine 500er Platte?
Das wundert mich natürlich, weil es stand natürlich da drauf, dass also diese Konfiguration, worum es ging, die hatte auch 512 GB SSD. Würde mich natürlich auch freuen, wenn das die Startkonfiguration wäre. Aber
dann würde ich mir noch Startsachen kaufen.
Genau. Aber ja, wir wissen es nicht. Wir können hoffen, dass oder wir hoffen mal, dass es die Verpackung war von der Startkonfiguration. Wir wissen es nicht. Wir können nur betonen, dass diese Bilder nicht verifiziert sind oder dass der Leak im Allgemeinen nicht verifiziert ist. Ich wollte es nur der Vollständigkeitshalber erwähnen, dass es da solche Bilder gibt.
Und irgendwann kommt es raus, dass das doch einfach nur ein Photoshop war.
Das kann auch sein. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn Apple die Geräte vorstellt.
Wenn sie die endlich rausbringt.
Da gibt es im Moment auch wieder Verwirrung. Mr. Mark Gurman hat sich nämlich zu Wort gemeldet und er hat ja gesagt, er hat in der Vergangenheit immer gesagt, dass ein Event im Oktober ansteht. Würde natürlich auch dazu passen, weil im vergangenen Jahr haben sie auch dieses Scary Fast Event gehabt und das war auch mehr oder weniger im Zeitraum Oktober und würde
Halloween eben, ne?
Genau, würde halt perfekt dazu passen. Mittlerweile spricht er nur, dass die M4 Max dieses Jahr noch erscheinen und er hat vom Oktober nichts mehr gesagt und hat sich also vom Oktober mehr oder weniger inhaltlich verabschiedet. Also schauen wir mal, ob wir im Oktober noch was Neues sehen werden.
Ja, aber sagen wir so, muss das denn diesen Monat noch stattfinden?
Müssen tut es nicht.
Aber, naja, gut, ich bin der Meinung noch, die anderen, die M3s und M2s sind auch gut genug, da muss man unbedingt ein neues haben.
Ja gut, wenn es danach geht, dann könnten wir alle noch mit einem M1 unterwegs sein, weil der für die meisten Anwendungen ausreicht. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der Maßstab. Nur weil andere Geräte noch ausreichen, muss es ja nicht heißen, dass keine neuen kommen können. Ne? Das ist ja nicht der Maßstab.
Ja, okay. Da hast du schon recht. Irgendwann wollen wir natürlich neue Geräte haben.
Genau. So sieht es aus. So, und in der letzten Woche haben wir noch ausführlich über den HomePod gesprochen oder über die nächste Generation der HomePods. Und da sieht es so aus, dass jetzt Mark Gurman auch noch einmal seinen Senf dazugegeben hat. Und er hat da so ein paar neue News aufgetan. Er hat gesagt, es kommen eventuell zwei neue Geräte im Jahr 2025. Ein Gerät in einer Einstiegsvariante. Das Ding hat den Codenamen J490 und der soll ein fest eingebautes quadratisches Display haben. Das ist quasi die Einstiegsvariante vom HomePod in Anführungsstrichen. Und dann soll eine etwas größere Variante kommen im weiteren Verlauf des Jahres mit dem Codenamen J595 und der soll dieses besagte freischwebende Roboterarm-Display haben, was auch wesentlich größer ist.
Also es gab ja diesen Nano mal, diesen iPod Nano, der hat ja auch so ein quadratisches oder fast quadratisches Monitörchen da dran gehabt. Meinen die so einen kleinen?
Das soll schon etwas größer sein, weil es soll ja auch eine Steuerzentrale für das Smart Home werden und dort soll halt alles zentralisiert reinlaufen. Eine Kalender-App soll drauf sein etc. Also das soll so das zentrale Informationssystem im Haus werden. Es soll eine Personenerkennung drinstecken. Es soll quasi den mehreren Nutzern im Haushalt so eine persönliche Anlaufstelle sein für Informationen zur Steuerung vom Smart Home, wie gesagt. Airplay-Funktionalität soll drinstecken, etc. Halte ich ja theoretisch auch für sinnvoll, das Ganze.
Gut, aber, ja gut, wenn ich gucke jetzt auf meine Apple Watch, die ist ja auch relativ klein und man sieht ja auch alles drauf. Also so ein Monitor wie so eine Apple Watch kann ich mir daran schon vorstellen.
Ich hoffe mal, es wird etwas größer.
Ja, dann wird es aber wieder sehr teuer.
Ja, gut.
Der größere ist dann so groß wie ein iPhone.
Nee, der größere soll so groß werden wie, also die größere Version soll eine ähnliche Displaygröße haben wie ein iPad.
Also zwischen 7 und 10 Zoll. iPad Mini oder iPad?
iPad Mini ist ein bisschen größer als 7 Zoll. Also ich sag mal so zwischen 8,4 Zoll und 12,9 Zoll, irgendwo dazwischen, keine Ahnung. Das Ding soll, wie gesagt, ja auch auf dem Roboterarm platziert werden. Ähnlich wie der alte iMac, sage ich jetzt mal. Der allererste iMac, nicht der allererste iMac, eine iMac-Version oder ein paar iMac-Versionen zurück, viele iMac-Versionen zurück. Das Ding mit dem Lampenschirm oder das Ding, was immer mit dem Lampenschirm verglichen worden ist, der Lampen-iMac sozusagen.
Ja, unten die Halbkugel und oben der Monitor.
Genau, mit dieser Gasdruckfeder, wo
der Monitor. War das der erste mit dem TFT?
Ich glaube, das war, glaube ich, das erste. Ja, genau.
Entweder. Oder LCD?
Ja. Nee, das war der erste.
Der erste
mit einem Flachbildschirm, genau. Ja.
Aber was soll der Roboter machen? Soll er dich dann verfolgen?
Ja.
Was soll der Roboterarm machen?
Zum Beispiel.
Das hat mich die ganze Zeit gewundert. Dann ist dann wie so diese modernen Überwachungskameras, dass der immer links, rechts und sowas geht?
Zum Beispiel, dass er dann halt so eine Face-Tracking-Funktion drin hat und dass er dich dann halt verfolgt beim Videotelefonieren oder beim Facetimen zum Beispiel oder dass er dir dann immer die Informationen zuspielt im richtigen Blickwinkel etc. Ich weiß es nicht. Es gab da ja auch mehrere Gerüchte, dass die weiteren Versionen von diesem HomePod dann irgendwann auch mobil werden sollen angeblich etc. Und dann ist es ja so ein bisschen verschwommen mit dem Roboter Assistant System, was dann irgendwann kommen soll. Also die Gerüchte, die sind halt sehr, sehr vielseitig geworden. Und da muss man halt schauen, was da letztendlich dann irgendwann kommen wird, ne?
Ah, ich warte mal ab, was der Roboter bringen soll.
Ja, und wie gesagt, dass jetzt zwei neue Modelle kommen sollen vom HomePod, das ist ja jetzt mehr oder weniger relativ neu. Bisher gab es immer nur die Gerüchte, dass diese Roboterarm-Version kommen soll.
Und heißt und, die dann HomePod Pro?
Keine Ahnung. Zumindest hat er auch noch Gerüchte eingeworfen, dass das TVOS dann Home oder das TVOS das Betriebssystem werden soll vom HomePod und dass es dann später mit HomeOS zusammenfließen wird und die wollen also ein bisschen aufräumen in dem Smart Home Betriebssystem Dschungel, sage ich jetzt mal, den sie da haben.
Wird dann Apple TV eigentlich nur ein HomePod dann werden ohne eigenen Lautsprecher und ohne eigenen Monitor. Das heißt also, die packen eben einen jetzigen HomePod in Apple TV rein.
Sie wollen nur das Betriebssystem dafür verwenden und sie wollen.
Ja, halt, ja, aber im Endeffekt wäre ja dann, wenn die den HomePod, den Apple TV nehmen, packen das Gehäuse weg, machen ein schöneres Gehäuse drum, machen den HDMI, packen sie direkt auf den Monitor, machen einen eigenen Monitor per Anschluss und dann machen sie noch eben einen Soundausgang und fertig. Dann hätten sie ja eigentlich im HomePod fertig. Weil wenn sie sowieso dann die gleiche Software benutzen.
Naja, die Software soll zusammenschmelzen. Ne? Also das Beste aus beiden Welten sozusagen.
Aber du wirst ja auch noch, den Apple TV hast du ja bis jetzt auch noch. Das heißt also, im Endeffekt ist es ja dann, wenn es dann zusammenschmilzt, kannst du dann eigentlich auch alles über den Fernsehen laufen lassen.
Ob jetzt das Wohnzimmer die richtige Stelle für einen HomePod ist, als zentrale, smarte Steuerzentrale, ist jetzt fraglich, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung.
Aber gehe ich dann extra im Flur oder gehe ich dann irgendwo dahin? Aber der HomePod ist ja auch gleichzeitig ein Lautsprecher gewesen bis jetzt.
Ja, ja, klar. Das ist die Kernkompetenz vom HomePod eigentlich. Deswegen ist er herausgekommen als Lautsprecher, genau. Oder das erste Gerät war ja mehr oder weniger nur ein Lautsprecher. Die Smart-Funktionen standen bei der ersten Generation ja wirklich im Hintergrund.
Ne? Ja, darum sage ich ja das. Und können wir dann lieber dann. Ich bin mal gespannt, ob das dann darüber läuft. Dann wird doch in der nächsten Zeit dann bestimmt auch noch ein neues Apple TV kommen.
Wäre auch schon älter. Wäre denkbar, ja. Also ich finde die Idee schon interessant, dass TVOS und HomeOS zusammenfließt und dass man quasi daraus ein Betriebssystem macht, sehe ich für gut an. Oder ich denke, das ist eine gute Idee. Ob das letztendlich passieren wird, ist eine andere Geschichte. Schauen wir mal.
Also ich hoffe mal, dass dann, ich habe noch diesen 4K, dass dann da auch ein bisschen endlich mal was draufkommt, was ich benutzen kann. Und jetzt gucke ich nur Fernsehen darüber.
Es gibt herrliche Mediatheken. Fast alle öffentlich-rechtlichen Sender haben Apps für das Ding und die ganzen Mediatheken.
Ja, Moment, ich gucke ja da Fernsehen drüber. Das heißt also, ich gucke zu Hause kein lineares Fernsehen mehr.
Ja, genau.
Also was ich mache ist, ich habe da Netflix, Amazon, was Disney.
Genau.
Ja, und Apple TV natürlich und was nicht noch alles drauf und ARD, ZDF, klar. Ne? Mhm. Aber das sage ich ja, ich gucke da drüber Fernsehen. Mhm. Und mit Home-Automatisierung habe ich mich mit Apple Cosmos eigentlich noch nie beschäftigt.
Du bist in der Alexa-Welt zu Hause, okay.
Ich habe meine Geräte, also fast alle Geräte, ich habe mal nachgeguckt, können beides. Mhm. Und eigentlich bis jetzt habe ich ja noch eigentlich keine richtige Steuereinheit, weil ich eben dieses Amazon benutzt habe bis jetzt. Vielleicht ist es einfacher, super Deutsch, das mal im Apple-Kosmos auszuprobieren.
Ich würde dir das auf jeden Fall raten, weil du hast alles andere von Apple letztendlich.
Alles.
Das ist einfacher eigentlich. Deswegen ist es eigentlich paradox, da in der Alexa-Welt zu Hause zu sein oder in der Amazon-Welt zu Hause zu sein. Aber okay.
Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Zeit und die Muße, mich damit zu beschäftigen.
Ja. Da sind wir wieder beim Never Touch a Running System. Ja, hast schon recht. Gut.
Aber eigentlich kann es ja gar nicht so schwer sein, weil die meisten Geräte sind ja Alexa und Apple
Ne? Kompatibel, ja.
Kompatibel. Schon klar. Und ja, vielleicht mal klein anfangen und dann sehr schnell weiterarbeiten.
Okay.
Vielleicht, wenn der neue HomePod kommt, dass ich mir dann zuschlage und dann gucken wir mal weiter.
Ja.
Ist denn irgendwann gesagt schon worden, wann so ein Ding kommt?
Er spricht von 2025, aber 2025 ist lang. Ne? Das geht im Januar los und hört im Dezember auf. Also
meistens dann zum Weihnachtsgeschäft. Ne?
Was auch immer, keine Ahnung. Und ich gehe davon aus, wenn zwei Geräte rauskommen, dass sie da eventuell sogar zusammen vorgestellt werden. Mhm. Und ob das im Frühjahr sein wird oder zum Weihnachtsgeschäft, keine Ahnung, da hat er sich nicht so geäußert. Ich weiß es nicht.
Warten wir mal ab, gucken wir mal oder schauen wir mal, hören wir mal.
Gut. Nächstes kleine Thema, das iPhone 16 Pro Max. Da gab es ja die verschiedensten und wildesten Gerüchte über die Ladegeschwindigkeit oder was das Gerät letztendlich vertragen kann. Und es war immer in der Gerüchteküche, dass das Gerät 45 Watt oder mit 45 Watt lädt. Das hat sich leider nicht bestätigt. Viele haben ja auch spekuliert, dass es dann später mit einem Software-Update nachgereicht wird. Das ist nicht der Fall und wäre nach meiner Meinung auch unsinnig, warum man denn diese Funktion halt nachreichen sollte, wenn man das vom Start an realisieren könnte. Mittlerweile haben die Spezialisten von Charger Lab das Ganze auseinandergenommen, mehr oder weniger, oder haben es dann nochmal explizit getestet, das Gerät, mit den verschiedensten Netzteilen und sind da auf den Schluss gekommen oder auf das Ergebnis gekommen, dass das Gerät maximal mit 37 Watt laden kann. Mit vorausgesetzt mit dem richtigen Netzteil. Das Netzteil muss mindestens auch Power Delivery 3.0 sprechen. Gut, Power Delivery 3.0 ist ein relativ etablierter Standard. Wir sind mittlerweile auch bei 3.1. Also das sollten eigentlich moderne Netzteile abkönnen. Aber wie gesagt, die 45 Watt werden nicht erreicht.
Ja gut, bei dem 15er, also der
konnte 27 maximal.
27, der hatte also 10 Watt mehr.
Ja, immerhin. Ja.
Und ich finde, das 15er lädt schon relativ schnell auf. Ich muss auch ganz böse sagen, ich habe mein MacBook oder ein altes von einem 16 Zoll Pro, das Netzteil haben wir da liegen und da packe ich das immer dran. Also das ist ja mit 90 Watt oder sowas hat das, glaube ich. Ne? Und dann lädt er eben schnell und dann ziehe ich den irgendwann, ist er wieder voll und dann ziehe ich ihn wieder ab und dann. Also ich finde das schon, 27 Watt ist schon, geht auch schon schnell. Zügig.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz über die Reparaturfähigkeit oder wie gut oder wie schlecht die AirPods 4. Hey,
bevor wir die reparieren.
Ja.
Wir beide haben noch gar nicht über die AirPods 4 gesprochen. Du hast die ja jetzt.
Ich habe die, ja, ja. Was soll man großartig dazu sagen? Ich bin positiv überrascht, wie gut das ANC funktioniert, trotz dass sie nicht quasi direkt in den Hörgang eindringen, wie die Pro 2 zum Beispiel. Das haben sie sehr gut realisiert, das habe ich auch schon mal erwähnt. Das heißt, genau.
Aber telefoniert darüber haben wir noch nicht, ne?
Nee, glaube ich nicht. Nee, haben wir noch nicht.
Nimmst du meistens das Telefon in der Hand?
Oder ich verwende dann USB-C.
Die Kabel gebunden.
Ja, komischerweise ist das so Gewohnheit, weil die AirPods landen meistens dann auch im Rucksack und die verwende ich eigentlich nur, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich irgendwo einen längeren Aufenthalt habe etc. Also zu Hause höre ich meistens Podcasts über Lautsprecher, weil ich alleine im Büro bin und da kann ich das halt vernünftig über Lautsprecher hören. Und die AirPods sind eigentlich nur meine Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin.
Gut, dann wissen wir ja, was wir Freitag oder Montag machen. Da musst du dann die AirPods hier raussuchen und dann telefonieren wir darüber, damit ich mir auch einen Eindruck machen kann. Weil du hast ja auch einen Eindruck davon, dass die Pro 2 und die kabelgebundenen klanglich sind ja auch sehr unterschiedlich von der Sprache her. Und das muss ich mir mal dann auch anhören, wie die AirPods dann sich anhören.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass die Earpods, also die kabelgebundenen Kopfhörer, wesentlich besser klingen beim Telefonieren als die AirPods Pro der zweiten Generation. Das ist so mein Eindruck, weil die Nebengeräusche dort komischerweise stärker ausgeblendet werden als bei den Pro 2.
Obwohl ja eigentlich das Mikro wesentlich tiefer hängt, weiter weg vom Mund ist. Gut, aber den Eindruck kannst du ja nur du vermitteln. Und den kann ich ja dann als Sender nicht hören.
Genau.
Aber was sagt iFixit?
iFixit hat die Dinge auseinandergenommen, das machen sie eigentlich jedes Jahr. Und ich meine, das Ergebnis wundert mich nicht. Die Reparaturfähigkeit
ist bei gar nicht da, oder?
0 Punkten, also 0 von 10. Und das hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr auch nicht verbessert. Letztes Jahr hatten wir auch mehr oder weniger bei den Dreiern 0 Reparaturfähigkeitspunkte. Was heißt letztes Jahr? Also bei dem Vorgängermodell, die Dinger gibt es ja schon länger als nur ein Jahr. Und ganz interessant ist noch, das Ladecase enthält wie bei den AirPods der dritten Generation auch ein 345 mAh Akku. Das hat sich auch nicht geändert.
Das sind wir wieder bei Never Touch a Working System.
Ja, obwohl das Ladecase ja wesentlich kleiner geworden ist, was mir sehr, sehr gut gefällt.
Aber dann haben sie eben guten Akku dabei gepackt.
Genau. Oder den Akku quasi genau noch gut. So gut unterbringen können wie beim Vorgängermodell, trotz dass das Case halt kleiner geworden ist. Ja. Also
ja, und der hat ja noch ein paar Funktionen dabei.
Ja, genau.
Naja, also diesen H2-Chip und
genau.
Und sowas alles.
Ja, also und des Weiteren haben sie noch mitgeteilt, dass es intern sonst keine großartigen Veränderungen gegeben hat. Jo. Dass die Dinger natürlich nicht reparaturfähig sind, das wundert mich nicht. Also das ist jetzt auch keine Überraschung.
Aber geh nach JBL, geh nach irgendjemand anderes, geh nach Bose oder nach Google, ne, die Google Buds und sowas, die sind doch alle nicht reparierbar.
Es gibt da so ein paar Exoten, die sind besser zu reparieren, aber dann hat man natürlich auch wesentlich größere Ohrteile oder Ohrstöpsel und man muss halt abwägen, will man jetzt was extrem Kompaktes haben, will man jetzt ein kleines Ladecase haben etc. Also das sind halt, ein Tod muss man sterben, mehr oder weniger. Ne? Entweder will man reparaturfähige Produkte haben, dann sind sie meistens wesentlich größer, oder man will was Kleines, Kompaktes haben, dann sind die Dinger halt nicht reparaturfähig. Ist halt so.
Ja, also ich finde so schön, dass sich ja die ganzen AirPods über die Jahre, wo sie jetzt existieren, wirklich etabliert haben.
Ja, ist ein Standard geworden. Ja.
Wenn man die ersten Anti-Apple-Werbungen sieht, wo dann der Hund dann die ganzen Dinger da isst und sowas, also oder schluckt. Oder wie war das mit den Zahnbürstenaufsatz?
Ja. Aber es ist mehr oder weniger zum Straßenbild geworden. Jeder läuft mit so AirPods im Ohr rum. Also ich will nicht jeder, aber sehr viele benutzen AirPods oder andere Wireless-In-Ear-Systeme.
Ja. Ja, und oft mit einem Kopf, mit einem Hörer nur.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, weil was dann kommt, wenn das jetzt dieses Hörgerät wird. Dass der,
wie die Hörgerätfunktion, ja, okay.
Wie die ältere Frau, die da auf der Geburtstagsfeier im Garten war, wie die dann auf einmal dann nur noch diesen Mann dann gehört hat.
Mhm.
Da bin ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert.
Da bin ich auch sehr gespannt und man sieht jetzt auch die Bemühungen der Hörgeräteindustrie, wie sie schon Gegenmaßnahmen ergreifen, dass ein High-End-Hörgerät niemals wesentlich besser ist als die AirPods Pro der zweiten Generation. Das hoffe ich doch auch, dass die besser sind, weil die Dinger kosten ein Schweinegeld.
Ne? Das sollen ja auch gut sein, wenn ich dann sehe, hier ein Arbeitskollege, der hat sich so ein 2.000-3.000 Euro Gerät gekauft.
Genau.
Also, und der telefoniert darüber auch alles.
Ja.
Und das ist ja gut. Die sollen ja ihre Daseinsberechtigung haben, weil die Qualität und die Ohrabstimmungen sind ja dann handgemacht.
Da hast du Hörgeräte, Akustiker, die das abstimmen und so weiter und so fort. Ich meine,
genau,
es ist
welcher da besser ist und welcher schlechter ist. Der hat auch gesagt, das waren nicht die ersten und es waren auch nicht die teuersten, die ich dann ausprobiert habe, aber dann hat er natürlich auch das Ohr ausgemessen bekommen, einen Abdruck gekriegt und sowas alles. Und das ist schon, hat so einen Vorteil, aber wer kann sich denn, gerade in Amerika, wurde ja schon mal im Podcast erwähnt, mal eben 2.500-3.000 Dollar dann für so ein vernünftiges Hörgerät leisten. Dann so 300 Euro für so ein paar AirPods. Schon genau. Eher.
So ist es. Und ich meine, es wäre ja auch schlimm, wenn die AirPods Pro die gleiche Qualität erreichen würden wie High-End-Hörgeräte. Dann würde ich das schon mal hinterfragen, was die Hörgeräteindustrie die letzten Jahre gemacht hat. Und ich gehe auch davon aus, dass natürlich die AirPods Pro nicht an diese Qualität herankommen. Das ist ganz klar. Und das sollte man sich, darüber sollte man sich auch im Klaren sein.
Na, ich bin aber gespannt, was die Keynote-Werbung, was die alle gebracht haben, wie das sich einbettet im Alltag.
Mhm.
Ja. Ich hoffe mal auf Gutes.
Ja, auf jeden Fall. Davon gehe ich aus.
Dann was Gutes, würde ich sagen. Ist das nächste gut oder schlecht?
Das weiß ich nicht. Das würde ich ganz neutral betrachten. Wenn du das Thema anspielst, dass sich Western Digital und SanDisk künftig wieder mehr oder weniger auseinanderdividiert haben. Jetzt nicht vom Unternehmensbereich her gesehen. Es ist immer noch eine Company, die zusammengehört, oder die beiden Firmen hören zusammen. Aber sie haben sich nach außen hin, also im Markenauftritt, etwas anders aufgestellt. Sie stellen sich jetzt wieder auf zwei verschiedenen Webseiten auf und trennen das Ganze und sprechen jetzt quasi zwei unterschiedliche Kundenkreise an. SanDisk adressiert mehr oder weniger den Privatkunden und den Kunden, der sich für SSDs im Privatbereich interessiert, und WD nach wie vor den Enterprise-Kunden und den Kunden, der sich auch für drehende Festplatten interessiert, also die Kunden, die Serversysteme einsetzen, NAS-Systeme einsetzen etc. pp. Weil im Privat.
Die West Digital schwarz und rot, das war doch immer das Nonplusultra.
Da gibt es mittlerweile mehrere Farben. Es gibt auch Gold, ja. Gold für den Serverbereich, für den Enterprise-Bereich. Mhm. Dann gibt es noch Purple für die Surveillance Station-Systeme, also für die Videoüberwachungssysteme. Das sind die Purple-Festplatten, die besten, sage ich jetzt mal. Dann gibt es die Green Edition, das sind die stromsparenden Systeme. Dann gibt es die Blue Edition, das ist die Standardserie etc. Also die haben dann ein sehr großes Farbspektrum.
Ja, ich habe immer gesagt, komm, ich brauche rote für mein NAS.
Das ist die Red-Serie, und die wurde ja mittlerweile auch nochmal unterteilt in die Red und in die Red Pro-Serie. Pro unterscheidet sich im Wesentlichen darin, dass sie etwas performanter ist und dass sie mehr Cache hat und eine höhere Umdrehungszahl hat. Das sind so die beiden Hauptunterscheidungsmerkmale.
Ja. Aber kann das auch sein, weil SanDisk hatte ja in den letzten Jahr, oder war das, wo die Datenverlust hatten auf ihrer SSD?
Da hatten sie kräftig Scheiße am Bein. Auf gut,
ja.
Deutsch.
Und sind ja auch bei vielen auf der roten Liste gelandet.
Ja.
Die darf nicht mehr bestellt werden. Mhm. Aber genau. große Unis und große Werke haben gesagt, nee, auf keinen Fall SanDisk. Und das ist ja nicht nur dir und mir bekannte Unternehmen, sondern es sind ja viele Unternehmen, die das gemacht haben. Und hat vielleicht dann lieber Western Digital gesagt, oh, dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Trennung reinbringen, damit wir wenigstens von DWD da nicht runtergezogen werden, also mit WD nicht runtergezogen werden.
Über den das schlechten kann Ruf. Sein, dass das dementsprechend zusammenhängt, obwohl sie auf den jeweiligen Webseiten sich gegenseitig verlinken und gegenseitig auf die Produkte verweisen. Sie haben es halt nur getrennt im Markenauftritt sozusagen. Und das hat natürlich auch unternehmerische Gründe, weil die Unternehmen werden jetzt auch, oder die Unternehmensbereiche wurden halt, wie gesagt, voneinander getrennt, und die Führung ist halt quasi so, als ob man jetzt zwei unterschiedliche Unternehmen führt, und sie werden jetzt nicht mehr unter dem gleichen Management geführt, obwohl sie quasi zur gleichen Unternehmensgruppe gehören. Hat aber auch damit zu tun, dass es
beides. Also wie Porsche und Skoda.
Porsche oder Audi etc. ist die gleiche Unternehmensgruppe, hat aber. Der CEO ist also Oliver Blume. Dr. Oliver Blume ist halt auch trotzdem für Volkswagen und für Porsche zuständig. Aber es gibt natürlich verschiedene Managementstrukturen innerhalb der Konzerngruppe. Und so wird das hier natürlich bei Western Digital und SanDisk auch sein.
Warum wundert mich jetzt nicht, dass du den Geschäftsführer oder den von VW kennst?
Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß nur, wie
Namen
er heißt.
Kennst.
Ja.
Du mit deinem Hang zu Volkswagen.
Ja, gebe ich zu. Zur Volkswagen-Gruppe, sagen wir es mal so.
Ja, natürlich. Also wenn Volkswagen-Gruppe, Entschuldigung. Aber warum wundert mich das nicht? Also.
Ja, gut.
Ah, es gibt immer wieder Ärger mit IMAX und diesmal sind die M1 dran.
Ja, es haben sich einige Kunden beschwert, dass sie horizontale Streifen haben, die plötzlich auftreten. Und das passiert mitten im Betrieb und das ist auch unabhängig davon, was man gerade macht oder was man gerade tut. Mittendrin, random sozusagen, erscheinen da horizontale Streifen. Und mittlerweile hat sich Apple dazu auch geäußert und Apple hat das Problem oder das Fehlerbild bestätigt, dass dieses auch existiert und hatte auch eingeräumt, dass sie daran im Moment arbeiten, das Problem in den Griff zu bekommen. Mittlerweile ist es immer noch nicht klar, woran es liegt, ob es wirklich ein Hardware-Defekt ist oder ob es ein Software-Problem ist. Also das ist komplett unklar, das Ganze. Klar ist allerdings, sollte bei euch dieses Problem auftreten, meldet euch bitte sofort bei Apple, dass dieses Problem schon mal aktenkundig ist sozusagen und dass da Probleme existieren bei euch. Ich gehe mal davon aus, dass es da wenn es ein Hardware-Problem ist, dass es da letztendlich auch ein Austauschprogramm geben wird. Und wenn es ein Software-Problem ist, werdet ihr das dann halt mit dem nächsten macOS-Update gefixt bekommen, mehr oder weniger. Ich hoffe mal, dass es nur ein Software-Problem ist. Hardware-Problem wäre jetzt nicht so schön.
So bin ich an meinem ersten 16-Zoll MacBook gekommen.
Hatte das Probleme, hatte das Streifen oder wie?
Das hatte, das ist ja, was war das denn, 2012er, 14er, keine Ahnung, was das war. Das hatte Streifen. Und es war ja ein allgemeines bekanntes Problem, dass das Motherboard kaputt war. Und dann bin ich nach Mac, zu Apple Store gegangen, die haben mir ein neues Motherboard eingesetzt. Und dann hatte ich ein sehr schönes neues Motherboard. Und dann hat der Rechner super funktioniert. Für 3 Monate. Und dann ist das gleiche Problem nochmal aufgetreten. Was habe ich gemacht? Ich bin zum Apple Store hingegangen und habe gesagt, hier, da musste ich sogar noch, das ist schon so lange her, dass du an der Genius Bar noch keinen Termin brauchtest.
Oh, das ist auch schon sehr lange her.
Ich glaube, iPhone 5 mäßig war das, glaube ich.
Aber da gab es noch keinen 16er, da gab es nur ältere Geräte.
15 Zoll war das, Entschuldigung.
Okay.
Es waren 15 Zoll. Genau, und 15 Zoll war das. Und danach habe ich das dann verkauft. Das muss ein 2012er oder sowas gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. So bin ich, weil einer meinte, das wäre kaputt, war ja auch kaputt. Aber Apple war so nett und hat das einfach getauscht. Und er wusste das nicht.
Apple ist im Regelfall relativ kulant. Das stelle ich auch immer wieder fest.
Ja, ich habe hier noch ein paar. Ich habe jetzt das Problem, dass ich muss gucken, habe ich noch Garantie? Weiß ich nicht. AirPods 2 von meiner Tochter, die hat jetzt meine AirPods 2 Pro geerbt, weil ich mir ja einen neuen mit USB-C geholt habe. Und weil da ist immer eine Seite ausgefallen. Und war immer ein Hörerdefekt. Und habe ich das vor dem Urlaub habe ich das gemacht. Oh, jetzt ist schon wieder Oktober. Jetzt muss ich mal gucken, ist da überhaupt noch Garantie drauf? Da muss ich noch mal, dann tausche ich die noch mal.
Ja, also Apple ist da doch sehr, sehr kulant. Also ich habe noch nie großartige Probleme gehabt, irgendwas nicht ausgetauscht bekommen zu haben, etc. Das hat alles immer ganz gut funktioniert, sofern man natürlich auch freundlich ist und dass sein Problem freundlich, aber mit Nachdruck ans Tageslicht bringt, sozusagen. Genau.
Und an Tageslicht hat auch Microsoft was gebracht.
Okay.
Und zwar das neue Office für Mac 2024. Und zwar jetzt nicht dieses 365, dieses Abo-Modell, sondern du kannst jetzt wieder eine getrennte Lizenz kaufen, die lebenslang funktioniert. Und es ist wieder eine 2024 rausgekommen, jetzt gestern, also diese Woche jetzt. Und die läuft jetzt ab Ventura, also ab OS X 13 und kostet wie immer 154, nee, 149 € für die Home Edition. ob man wirklich ein Update von der alten Version auf den neuen machen soll. Also was die gesagt haben, in Excel soll ein bisschen schöner sein und in PowerPoint soll man jetzt den Live-Feed von einer Cam einbinden können. Das sollen so die Neuerungen sein. Braucht man sowas? Gute Frage.
Wenn jemand dieses eine Feature unbedingt braucht, der wird sich garantiert darüber freuen, dass er das dementsprechend jetzt bekommt und wird wahrscheinlich updaten oder.
Gut, aber wenn man eigentlich immer auf das Neue will, also ich habe zum Beispiel ja ein Abo abgeschlossen, weil du kannst dieses 149 Euro Home ja nur auf einen Rechner installieren. Ja, das heißt also, wenn du dann einen Zweitrechner oder einen Drittrechner hast, du hast deinen Laptop, hast dann noch dein iMac oder dein Mac Mini oder dein Mac Pro da irgendwo stehen und dann musst du für diesen Rechner und für diesen Rechner kaufen. Und wenn ich die Microsoft Office 365 habe, kann ich an fünf verschiedenen Rechnern und fünf verschiedenen Gewerken und fünf verschiedenen und davon fünf Lizenzen installieren. Das heißt also, ich kann fünfmal auf dem iPhone, fünfmal auf dem Mac, fünfmal auf dem iPad, fünfmal auf dem mobilen MacBook installieren. Das heißt also, da bin ich dann, okay, zahle ich dann 99 Euro pro Jahr für eine Family Edition oder ungefähr und dann bin ich doch sauber und habe immer die aktuelle Software.
Das ist natürlich eine Möglichkeit, klar, logisch.
Also da, ich bin zwar kein Freund von Abos, aber langsam hat sich die Abo-Welle doch bei mir reingegraben, würde ich sagen. Weil ohne Abo hätte ich auch nicht Photoshop.
Ja, klar.
Naja, wenn du dann so hier bei Photoshop siehst, dass du diese, sagen wir mal so, diesen Foto, also wo du Photoshop und noch irgendein Programm dann dabei ist, Lightroom, hast du für 14 Euro dann, ne, und dann hast du das, und gut, ich habe jetzt die große Version, ne, da zahle ich dann irgendwie 70 Euro, da habe ich aber alle Programme, weil ich ja auch da eben darüber auch mit Podcast schneide und Videoschnitt mache und sowas, das, oder die Möglichkeit habe, Videoschnitt zu machen, sagen wir mal lieber so, und dann habe ich noch online und offline, langsam sind so die Abos, die sind günstiger. Natürlich nicht über die Lebenszeit gerechnet. Aber man geht ja hin und alle paar Jahre kommt dann eine neue Software und dann kauft man die wieder neu. Und ob dann das Kaufen oder die Abos dann günstiger ist für einen selbst, muss man das selbst sehen.
Ja, aber wie gesagt, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert sozusagen, ob man mit Abos besser zurechtkommt oder ob man mit einem Einmalkauf, falls es das überhaupt gibt, besser zurechtkommt. Es läppert sich ja halt auch, ne? Und jede kleine Utility-App, jedes kleine Tool, das gibt es ja mehr oder weniger fast nur noch als Abo-Modell und da muss man halt gucken am Monatsende, ob man so viel Budget dafür überhaupt über hat. Wenn man das alles zusammenrechnet, unterm Strich ob man letztendlich mit seinem Budget überhaupt noch hinkommt. Das ist die andere Geschichte. Ne?
Aber was ich nochmal zu den Office sagen wollte, ist, wenn du das auf dem Windows-Rechner installierst, brauchst du 4 GB. Was schätzt du, was du brauchst, wenn du das auf dem Mac installierst?
Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, aber du hast es ja ins Dokument geschrieben. Ich könnte das ja ablesen.
Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass du 10 GB brauchst. Weil du sind so viele Sachen schon bei Windows drin, die dann das Office benutzt.
Ja.
Nein, das ist so tief in das wirklich das Office so tief schon in Windows 11 schon drin ist, dass du nur 4 GB gegenüber 10 GB beim Mac brauchst. Aber du benutzt ja Mac, du benutzt ja gar kein Office, du benutzt ja die Apple.
Sachen, das ne? liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr viele Kunden habe, die wirklich nur mit Mac-Software arbeiten. Und wenn man natürlich solche Software supportet und den Kunden Hilfestellungen leisten möchte, dann ist es natürlich einfacher, dass man auch mit der Software selbst arbeitet. Ja, also ja. Das ist so mein Ansatz dabei. Und deswegen benutze ich die Pages-Geschichte oder die Numbers-Geschichte oder Keynote sowieso. Für Präsentationen ist Keynote ja sowieso wesentlich nach meiner Meinung wesentlich besser als PowerPoint. Und letztendlich bin ich halt in der Mac-Welt unterwegs.
Ja gut, da ich studierende Kinder habe, die dachte ich, dass die das Office brauchen oder sagen wir mal in der Schule haben sie es noch gebraucht.
Es ist ja immer noch ein Quasi-Standard, das ist ja auch das
ist
ganz
ein große. Quasi-Standard bei mir in der Firma haben wir Windows-Rechner standardmäßig. Und da läuft es natürlich auch und deswegen habe ich mir das dann zugelegt, damit die ganze Familie da drauf arbeiten kann.
Ja.
Obwohl jetzt die an der Hochschule in Bochum, ich glaube, LibreOffice benutzen.
Mhm. Gut, ist auch eine Alternative.
Naja, Alternativen hat man, muss man nicht nehmen. Also da bin ich doch ein bisschen konservativ, dass ich dann doch mein Office nehme. Also ich bin dann Microsoft Office, PowerPoint, es gibt natürlich auch, bei den Grafikprogrammen dann eben Photoshop benutze und sowas, gibt es natürlich Alternativen, aber Alternativen überall muss ich aber nicht haben.
Manchmal sind die Alternativen auch die bessere Lösung. Aber gut, darüber kann man jetzt auch lange diskutieren. Okay.
Aber du hast jetzt eine schöne Alternative gegen beim letzten Mal.
Meinst du das monitortechnisch?
Monitortechnisch?
Das ist keine Alternative, das ist ein ganz anderes Segment, was ich jetzt besprechen möchte. Und trotz alledem, dass wir gerade eine sehr langfristige Kooperation mit der Firma Heiso eingegangen sind, lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, auch über andere Displays und andere Hersteller zu sprechen. Das hat uns mehr oder weniger auch Heiso zugestanden, dass wir gerne auch über Marktbegleiter reden dürfen. Und das finde ich ja so schön an den Sponsoren oder speziell an der Marke Heiso, dass sie uns auch einen sehr großen Handlungsspielraum eingeräumt haben. Und diesen nutzen wir natürlich auch vollkommen aus und reden heute mal wieder über ein Gerät aus dem Hause Iyama. Und tja, wenn man sich so die ersten Spezifikationen anschaut von dem Gerät, dann würde man sagen, jo, das ist ein sehr solides Arbeitsgerät. Und die Besonderheit, die kommt zum Schluss, ich möchte jetzt aber noch nicht vorgreifen. Es ist ein sehr solides Arbeitsgerät, wie wir es von Iyama kennen. Es ist ein klassischer Office-Monitor. Wir haben eine IPS-LED-Panel entspiegelt als matte Version. Finde ich immer noch das Optimalste, wenn man die Geräte im Office einsetzt oder generell auch in einem lichtstarken Raum einsetzt, dann sollte man auch da mit einem matten Display arbeiten. Das zeigt auch meine Arbeitserfahrung. Also ich mag keine glossy Displays.
Nee, matt ist schon geil.
Genau. Wir haben 100 Hertz, eine solide Herzrate, eine solide Bildwiederholfrequenz. Wir haben eine WQHD-Auflösung. Wir haben Slimline-Render. Das ist also ein Monitor aus der Slimline-Serie oder ein Monitor, der auch diese sehr, sehr dünnen Display-Render hat. Macht sehr viel Sinn oder ergibt sehr viel Sinn, wenn man dieses Gerät im Dual-Display-Modus betreiben möchte, also eine zwei Bildschirme betreiben möchte. Und bei 27 Zoll ist das sowieso sehr interessant, dass man eventuell mit zwei gleichen Displays arbeitet. Wir haben eine Pivot-Funktion, also wir können das Gerät drehen und wir haben eine Höhenverstellung und wir haben einen USB-Hub, zweimal USB-Ports mit 3,2, also USB-C-Ports mit dem 3.2-Standard, haben einen HDMI-Eingang und einmal Display-Port.
Und kann man den auch über USB-C befeuern? Also wenn ich an meinem MacBook den anschließe?
Nee, wir haben nur einen rein Display-Hub.
Ah, schade.
Also USB-Hub. Aber das Besondere ist, was ich an dem Gerät so extrem spannend finde, das mag wahrscheinlich für den einen oder anderen Privatnutzer jetzt sekundär sein, aber wenn man diese Geräte in einer großen Flotte ausrollt, sage ich jetzt mal, oder ein großes Büro damit ausstattet, 10, 20, 30 Displays, dann ist natürlich der Energieverbrauch ein ganz großer Faktor. Und gerade bei Displays hat sich in den letzten Jahren nicht ganz so viel getan, was die Sparsamkeit beanlangt. da sind teilweise Geräte unterwegs mit Klassifizierungen von Energieklasse F etc. Und das schluckt natürlich sehr, sehr viel Strom. Und wenn man sich den hiesigen Displaymarkt so anschaut, dann gibt es ganz, 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 ganz wenige Geräte, die mit der Energieklasse B unterwegs sind. Und dann sind es auch meistens Geräte, wo man dann bei anderen technischen Funktionen Abstriche machen muss. Also dann hat man eventuell keine Pivot-Funktion oder sie sind nicht höhenverstellbar oder etc. pp. Also diese Funktion, die ich eben gerade alle so schön durchgegangen bin, was für mich ein perfektes Büro oder Arbeitstier quasi ausmacht, da hat man dann quasi die Abstriche, die man vornehmen muss. Und wie gesagt, bei dem Gerät, was ich ja eben gerade angesprochen habe, da haben wir die Energieklasse B. Und das ist schon mal extrem sparsam.
Soll ich dir mal sagen? Ich bin ja gerade über deinem Link da drauf gegangen.
Ja.
Oh, ist genau das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, weißt du das?
Genau. Und und das Ding ist auch noch relativ günstig im Verhältnis.
Wie oft haben wir uns darüber unterhalten? 27 Zoll WQHD brauche ich für den kleinen Office-Arbeitsplatz.
Genau.
Soll ich jetzt da kaufen drücken?
Ja, meinetwegen macht das, dann freut sich die Firma IYAMA. Vielleicht sollte ich noch ganz kurz die Bezeichnung ansprechen, die das Gerät hat. Normalerweise steht es auch in den Shownotes, aber vollständigkeitshalber möchte ich das natürlich ansprechen. Das Ding ist das ProLight XUB 2763 QSU-B1. Genau. Und ja, ein sehr solides Gerät und ich möchte halt hervorheben, dass diese Energieklasse B nicht so extrem weit verbreitet ist. Da wird jetzt der ein oder andere...
B1 bedeutet dann...
B1 bedeutet das nicht. Nee, das hat damit nichts zu tun. B1 steht für was anderes. Ich glaube für Schwarz. So. Schwarz ist, glaube ich, B1 bei IYAMA, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, 27 steht für die Displaygröße.
Weiße Monitoren ja auch, stimmt.
IYAMA hat auch einige weiße Geräte am Start, genau. Also ein sehr solides Gerät und das Besondere ist halt die Energieklasse dabei. Und wenn jetzt der ein oder andere Hörerin oder der Hörer schreibt, da gibt es auch andere Geräte, das kann sein, das habe ich auch nicht bestritten, dass es keine anderen Geräte am Markt gibt, die die Energieklasse B haben. Aber wie gesagt, dann hat man irgendwo anders Punkte, wo man Abstriche machen muss. Und ich finde, das Gesamtpaket ist hier so interessant. Und gerade wenn man ganz viele Geräte im Einsatz hat, ist es schon ein sehr wichtiger Punkt, dass man da Strom spart oder Strom sparen kann. So sieht's aus.
Ja, ich glaube, du bist böse, Tobi.
Das weiß ich doch.
Weil genau so ein Ding habe ich gesucht.
Gut.
Also ich denke mal, dass ich gleich auf Kaufen drücken werde. Gut. Eigentlich sind wir durch, oder?
Ja, wir sind durch. Das ist auch mehr oder weniger nur so eine Barmer Ersatzkassenfolge sozusagen.
Meinst du durch vom Körperlichen her oder durch vom Thema her?
Das sowieso schon. Von der Themenlage hätten wir sicherlich noch ein wenig mehr aufbereiten können, aber wie gesagt, der Veröffentlichungszeitraum zur letzten Folge war auch ein wenig kurz oder ja, von daher war das nur so eine kurze, knackige Folge, weil du weißt ja, ich habe ja den Spleen, keine Folge auslassen zu wollen.
So in Ordnung.
Ja, besser eine kurze Folge als gar keine Folge.
Dann könnten die Stream-D-Hörer jetzt eigentlich diese Folge doppelt hören, dann sind wir wieder in 2 Stunden.
Genau.
Und ich sage den Hörern von Geek Café, ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich bald wieder mit Thomas.
Ja. Schauen wir mal, was die Zeit zu bringen wird. Okay, also bis
dann. Gute Nacht, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.